Gebet ist ein sehr, sehr großes Thema mit unterschiedlichen Aspekten. Und zu einem wichtigen Punkt kommt man immer dann, wenn, und so habe ich es genannt, wenn Gott unsere Gebete anders beantwortet als erhofft. Hat das jemand schon mal erlebt? Hier sind es nur wenige, in anderen Gemeinden sind das viel mehr Menschen, die so etwas schon mal erlebt haben. Was machen wir dann? In der Bibel steht, rufe zu mir. Was dann? Also Gott spricht, rufe zu mir. Was wird er tun? Dann kann es sein, dass ich vielleicht antworte. Nein, es heißt hier in Jeremia 33, dann will ich dir antworten und dir große und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Das ist doch mal was, ja? Das sagt Gott, er wird antworten. Das heißt, Gott beantwortet jedes einzelne Gebet. Und heute will ich fragen, was ist, wenn das anders ausfällt, als wir es uns gewünscht und erhofft hatten, wenn Gott beispielsweise Nein sagt? Nein ist ja auch eine Antwort. Ja, es gibt Menschen, die sind mir begegnet, die sagen, ich habe zu Gott etwas gesagt und ich warte immer noch auf die Antwort und sie haben längst überhört, dass er Nein gesagt hat oder Warte gesagt hat oder irgendetwas in diese Richtung. Wenn Gott nicht zu jeder unserer Bitte Ja und Amen sagt, dann hat er dafür eine Fülle von Gründen. Nun will ich nicht Gott spielen, will hier ehrlich sein, da habe ich keinen Einblick, welche Gründe er im Einzelnen hat, aber aus der Bibel verstehen wir einiges von dem. Da gibt es also Gedanken und Geheimnisse bei Gott, die wir im Grunde natürlich nicht durchschauen. Es gibt durchaus Situationen, da fällt es uns etwas leichter, wenn zum Beispiel zwei Menschen für dieselbe Situation in unterschiedliche Richtungen beten. Schon mal erlebt, ja, auch manchmal in einer Gemeinde, da hat man eine Gebetsgemeinschaft und man denkt, man hört nicht recht, der eine betet in diese Richtung und der andere in eine ganz andere. Dann kann Gott offensichtlich nicht beides in dieselbe Richtung beantworten. Also das Kind betet zum Beispiel, dass es schneien möge, damit es nicht zur Schule muss und die Eltern beten, dass es gutes Wetter gibt, damit sie zur Arbeit fahren können. Da wird wohl Gott zu einem von beiden Nein sagen. Oder wir haben ja gerade die Fußballweltmeisterschaft hinter uns. Da gibt es Leute, die haben für ihre Mannschaft gebetet, dass sie den Weltmeister machen und andere haben für ihre Mannschaft gebetet und am Ende ist es nur einer geworden. Also wenn Menschen so in unterschiedliche Richtungen für unterschiedliche Menschen oder Mannschaften oder was auch immer beten, dann wird in der Regel nur 50% erhört werden. Das verstehen wir. Dann gibt es manchmal ganz ungeheuerliche Dinge, wenn Menschen so ein bisschen zwanghaft werden. Also da sagt jemand, ich bete, dass Gott dir klar macht, dass du mein Ehepartner werden sollst. Ich bin fest davon überzeugt, dass er dich für mich bestimmt hat. Nun, Gott wird niemals einen Menschen zu solch einem Schritt zwingen. Also wann immer ihr das hört, wann immer ihr in der Versuchung steht, so etwas wird nicht passieren. Solange du nicht selber zu dieser Erkenntnis kommst, wird Gott dir die Entscheidung keinesfalls abnehmen und dich dazu zwingen, dass du diesen Menschen heiraten musst. Gott wird dich auch nicht zwingen, dich in einen bestimmten Menschen zu verlieben. Auch umgekehrt wird Gott niemanden zwingen, bei dir zu bleiben. Ich habe in der Seelsorge manchmal auch Menschen erlebt, die haben sehr, sehr ernsthaft gebetet, lieber Gott, lass diesen meinen Ehepartner bei mir bleiben. Und dann ist der Partner doch gegangen. Warum? Weil Gott niemanden zwingt, das Richtige zu tun. Wir treffen in unserem Leben so viele schlechte Entscheidungen und dennoch benutzt Gott dich nicht wie eine Marionette. Wenn du also betest, lieber Gott, Ich möchte, dass du meinen Ehepartner veränderst und dazu bringst, dass er am Ende bei mir bleibt. Dann sagt Gott, Moment mal, das tue ich doch mit dir auch nicht. Warum sollte ich andere so behandeln? Deswegen passiert es immer wieder, dass Menschen für etwas beten, was nicht geschehen wird. Und wenn immer etwas in unserem Leben passiert, dass Gott Gebete nicht so beantwortet, wie wir uns das erhofft und erwünscht haben, vorgestellt haben, da wird unser Glaube, unser Vertrauen immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Das ist manchmal einer der großen Tests in unserem Leben. Nämlich die Frage, werden wir Gott auch dann vertrauen, wenn er Nein sagt? Wenn jemand plötzlich tragisch verunglückt, mysteriös zu Tode kommt, wenn ein schöner Traum zerschmettert wird oder eine starke Sehnsucht unerfüllt bleibt, werden wir dann Gott das Vertrauen halten? Es gibt also Hunderte und Tausende von Gründen, legitime Gründe, warum Gott zu einer bestimmten Bitte Nein sagt. Und ganz ehrlich, jeder von uns, egal wie wir hier sitzen, jeder von uns wird im Laufe seines Lebens eine Fülle von solchen Nein-Antworten bekommen. Früher liebte ich die biblische Geschichte von Hiob nicht so sehr. Warum? Es war mir einfach zu langatmig. Viele Kapitel, immer wieder diese Beschreibungen. Aber heute weiß ich, da steckt eine Menge Lebenserfahrung drin, in diesem Buch Hiob. Hiob, die meisten von euch werden ihn kennen, also wenn jemand nicht gerade heute mal so als Besucher reingekommen ist, ein bisschen in der Bibel schon mal geblättert hat. Hiob, das war der reichste Mann seiner Zeit, also solch ein Jeff Bezos oder Bill Gates. Und der verliert in kurzer Zeit fast alles, was er hat. Seine Kinder wurden von marodierenden Terroristen getötet, die gesamte Ernte verbrennt, die gesamten Tiere sterben. Dann ereilt ihn eine schreckliche, unheilbare und sehr schmerzhafte Krankheit. Das sind die Momente, in denen man fest davon überzeugt ist, dass es eigentlich schlimmer nicht mehr kommen kann im Leben. Und dann setzt sich der Hiob in einen Aschehaufen, um in seiner Verzweiflung zu trauern. Wenigstens bleiben ihm drei Freunde. Und zuerst machen diese Freunde alles richtig. Sie kommen und setzen sich zu ihm und sitzen, wie lange bei ihm? 7 Tage schweigend bei Hiob. Die sitzen 7 Tage schweigend bei Hiob. So etwas macht ein Freund. Wenn jemand in Trauer ist, dann gehst du dorthin, das sage ich immer wieder Menschen, wenn jemand in Trauer ist, gehst du dorthin und hältst deinen Mund. Je tiefer der Schmerz eines Menschen ist, desto weniger Worte benutzt man. Wenn du zu jemandem kommst, der einen abgrundtief schlechten Tag hatte, dann kannst du vielleicht 30 Minuten mit ihm darüber reden. Wenn aber jemand einen lieben Menschen durch Tod verliert oder verloren hat, dann gehst du einfach hin und hältst deinen Mund. Manchmal wurde ich als Pastor gefragt, ja, was soll ich denn diesem Menschen sagen, der solch eine Tragödie erlebt hat und ich möchte ihn jetzt gerne besuchen. Was soll ich ihm sagen? Und ich sage, sage ihm nichts. Sei einfach nur mit deinem Leben anwesend. Das ist der Dienst der Anwesenheit. 7 Tage sitzen also Hiobs Freunde dort, ohne ein Wort zu sagen. Und es sind die besten Freunde. Sie sitzen mit ihm auf dem Boden und tragen seinen Schmerz mit. In Schwierigkeiten geraten diese Freunde erst, als sie anfingen zu reden. Vermutlich kennen wir das aus unserem eigenen Leben. Was tun die? Sie wollen das Unerklärliche erklären. Und sie bieten dem Hiob immer neue Gründe dafür an. Und statt zu helfen, machen sie es nur schlimmer. Warum? Weil sie denken, sie wüssten, warum das alles so passiert ist. Am Ende macht Gott, so wissen wir das ja, macht Gott dann alles gut, gibt ihm die Gesundheit und noch mehr Reichtum als je zuvor zurück. Aber zunächst redet dann Gott mit Hiob und dann mit seinen Freunden und er bemängelt und kritisiert den Versuch der Freunde, das Unerklärliche erklären zu wollen, anstatt es einfach als Geheimnis stehen zu lassen. Gott sagt den Freunden: Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Wenn man das an dieser Stelle so liest, dann ist das deswegen ermutigend, weil sich so viele Kapitel einfach nur über Gott beschweren. Und immer wieder heißt es: Gott, das ist schrecklich, was da passiert. Ich hasse das, was da passiert. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Und Gott antwortet: Stimmt, da hast du recht. Wenn du dich beschwerst, weil du Schmerzen hast, das ist völlig in Ordnung. Da hast du recht, das darfst du tun. Was nicht okay ist, sind eure Erklärungen. Da liegt ihr völlig falsch. Manchmal begegnen mir wohl meinende, fromme Menschen, die denken, sie könnten alles, was in dieser Welt irgendwo passiert, sie könnten es deuten und erklären. Ein Erdbeben trifft irgendwo ein Land, eine Region und es wird sofort das Gericht Gottes interpretiert. Einer meiner Kollegen erzählte mal, als der Hurrikan Katrina, das ist ja schon eine Zeit her, die Stadt New Orleans traf, da nannten die frommen Leute das Sin City, also Gericht Gottes über die Sündenstadt. So redeten die Menschen über das Geschehen, was dort passiert war. Aber offensichtlich, so sagten sie, hatte Gott total schlechte Arbeit dabei gemacht, weil er den sündigsten Teil der Stadt völlig übersehen hatte. Denn das Rotlichtviertel, die Drogen- und Pornozone, das lag auf dem höher gelegenen Teil der Stadt und da kamen die Wassermassen gar nicht dahin. Alle anderen Menschen wurden überschwemmt, hatten gewaltige Schäden und die wirklichen Sünder dort oben, die blieben völlig unbehelligt und unberührt. Wir liegen manchmal so falsch mit unseren Erklärungen. Urteile nicht über das Weltgeschehen, wenn Gott es nicht tut. Wenn Gott unser oder ein anderes Land um uns herum oder weiter weg richtet, dann hat er sicherlich viele Gründe dafür und auch das Recht dazu. Aber es gibt dir nicht das Recht, über Sünder von oben herab zu denken oder zu urteilen. Die Bibel sagt, wenn Gott damit beginnt, dann wird er bei den frommen Christen anfangen. In 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält und es beginnt, wo? An seinem Haus, in seiner Gemeinde. Also Gott beginnt mit uns, mit seinen Kindern, mit seiner eigenen Familie, nicht mit den Nachbarn. Also müssen wir immer wieder aufpassen und aufhören, wo immer wir das Gericht Gottes an allen möglichen Stellen lokalisieren wollen. Drei Gründe, warum Gott Nein sagt. Wie gesagt, er hat viel, viel mehr Gründe. Das erste: Gott hat eine größere Perspektive. Die Bibel macht deutlich, unser Wissen ist Stückwerk. Alles, was wir so im Laufe der Zeit erkennen, ist immer nur ein kleiner Ausschnitt. Unsere Perspektive ist einfach begrenzt. Gott kann die Zukunft sehen, kann 10 Jahre im Voraus, ist für ihn überhaupt kein Problem. Er kann die Auswirkungen jeder unserer Entscheidungen schon vorab sehen. In Hebräer 4, Vers 13 heißt es: Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Alles ist vor ihm sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch wird einmal Rechenschaft ablegen müssen. Das heißt, Gott kann sehen, wie das Gebet eines einzelnen Menschen zu einer bestimmten Situation eine Kettenreaktion auslösen kann. Oder er weiß, wie sich dein Gebet im Kämmerlein auswirken wird noch auf deine Enkel und Urenkel. Das alles sieht er schon. Hätten wir die Perspektive Gottes, ich vermute, wir hätten viele der Probleme in unserem Leben überhaupt gar nicht. weil wir ja vorsorgen können. So wie wir als Eltern weitersehen können als unsere Babys, wenn sie denn geboren sind. Und dementsprechend treffen wir für sie gute Entscheidungen für die Zukunft. Gott kümmert sich um uns, er bewacht uns, er schützt uns. In Sprüche 2 heißt es, er bewahrt alle, die auf dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue halten. Kürzlich saßen wir mit Freunden bei diesem schönen Wetter auf dem Balkon zusammen und da geht es immer um viele Diskussionen in unterschiedlichste Richtungen und wir standen vor der Frage, inwieweit wohl Gott in unser Leben eingreift, was er weiß und was er tut. Und da kamen wir auf ganz unterschiedliche Geschichten der Bibel. Das kommt einem ja dann so während des Gespräches. Ihr erinnert euch an die großartige Geschichte von Daniel. Der hat etwas Falsches getan und der König will ihn zu den Löwen sperren, damit sie ihn fressen. Also betet Daniel. Was betet er? Halleluja, schön, dass ich zu den Löwen komme. Hat er das gebetet? Nein, bewahre mich vor dem Löwenkäfig, vor der Höhle des Löwen. Und was sagt Gott? Nein. Und dann landet er tatsächlich bei den Löwen und Gott verschließt den Löwen das Maul. Das finde ich großartig, das fand ich im Kindergottesdienst schon großartig. Gott hat nicht nur die Möglichkeit, jemanden davor zu bewahren, wenn jemand dorthin kommt, hat er die Möglichkeit, den Löwen das Maul zuzuhalten. Das finde ich eine großartige Geschichte, ein bleibendes Wunder, was man gerne den Kindern erzählt und was bleibend ist und das Leben prägt. Oder ihr erinnert euch an die drei Männer im Feuerofen, die sich den Anweisungen des Königs widersetzten und dann im glühenden Feuerofen landeten. Auch sie beteten, Herr, bewahre uns vor dem Feuerofen. Und dann sagte Gott nein. Und Gott geht selbst mit ihnen in diesen Feuerofen hinein. Und es passierte ihnen nichts. Und ich sehe das immer noch vor mir, wenn das im Kindergottesdienst erzählt wurde, dass nur die Seile, an denen sie festgebunden waren, am Ende verbrannt waren. Ansonsten war ihnen nichts passiert. Manchmal wirst du Gott um etwas bitten oder zu ihm sogar schreien, dass er dich vor einer feurigen Prüfung bewahrt und er sagt, nein, nein. Wenn du dann auf der anderen Seite dieser Prüfung herauskommst, dann wirst du frei sein. Frei von einer vielleicht schlechten Gewohnheit, frei von einer Person, frei von einer Angst, frei von Schuld, was auch immer. Das, was dich gefangen genommen hatte, das wird verbrannt sein. Und das würde nicht passieren, wenn du nicht durch solch eine Feuerprobe hindurchgehen würdest. Also manchmal sagt Gott nein, um dich frei zu machen. Oder ich erinnere an Paulus in Rom. Paulus hatte klare Vorstellungen davon, wie er das Evangelium am wirkungsvollsten verkündigen konnte. Er wollte in das Zentrum des damaligen Römischen Reiches und das Evangelium in die Hauptstadt der Welt bringen. Das kann man sich doch gut vorstellen. Also jedenfalls ich als Pastor kann mir das gut vorstellen. Ich werde nach Rom fahren, vorher nochmal so eine kleine Kreuzfahrt, wie das ja heute viele fromme Leute machen, über das Mittelmeer und dann rein ins Kolosseum, vielleicht für eine Woche das mal mieten. Dann kommen dort Hunderte und Tausende Leute und Gott sagt einfach zu diesem Superplan nein. Dann kommt er nach Rom als Gefangener, ab ins Gefängnis, in die Ketten und dann beschließt er, statt zu predigen, zu schreiben. Diese Briefe, die wir zum Teil im Neuen Testament finden. Wenn wir jetzt mal über die Wirkung nachdenken, er hätte damals ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Leute erreicht in der Hauptstadt in Rom. Und jetzt, 2000 Jahre später, wie viele Millionen von Menschen haben inzwischen das Neue Testament gelesen, haben darüber nachgedacht und haben Veränderung ihres Lebens erfahren. Gott hat in so vielen Entscheidungen einfach die bessere Perspektive, die größere Perspektive. Paulus hätte sich beschweren können: Gott, du hältst mich ab, in der Öffentlichkeit dein Wort zu predigen. Ich sollte jetzt statt im Gefängnis da draußen bei den Menschen sein. Und Gott sagt: Paulus, du bist genau dort, wo ich dich haben will. Dann kannst du diese ganzen Briefe schreiben und sie werden zum Segen für viel mehr Menschen. Das zweite: Gott hat auch einen besseren Plan. Gott sagt oft Nein in unserem Leben zu unseren Gebeten und Bitten, wenn er einen besseren Plan hat. Was heißt das? Manchmal sagt Gott: Ich werde dein Gebet beantworten, nur nicht so, wie du es haben willst. Ich habe eine bessere Idee. In seiner unendlichen Weisheit hat Gott bessere Pläne. Jesaja 55, ihr kennt diesen schönen Satz: Meine Gedanken, Ideen und Vorstellungen sind in einer anderen Dimension als deine Vorstellung. Die Pläne, die ich ausführen kann, die laufen auf einer anderen Ebene als das, was du tun kannst. Meine Wege sind höher und besser. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Da gibt es viele Alternativen. Ich muss nicht nur auf eine Art und Weise antworten. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Vielleicht habt ihr euch irgendwann mal hoch verschuldet. Nehmt einen Menschen, der sich hoch verschuldet hat, finanziell gesehen, in einer sehr angespannten Situation. Und dann betest du: Herr, ich habe viel Geld ausgegeben für Dinge, die ich gar nicht brauche. Und nun sitze ich in der Falle. Im Laufe der Zeit wissen wir, es waren unsere eigenen Entscheidungen, die dazu geführt haben. Ich habe mich verschuldet, nicht Gott hat mich verschuldet. Ich habe es einfach übertrieben. Und dann bitten wir Gott, uns da wieder rauszuholen. Nun, wie kann Gott das tun? Er kann meine Einnahmen erhöhen. Er kann auch dazu helfen, dass meine Ausgaben reduziert werden, sodass ich eine Zeit lang mit weniger Finanzen auskomme. Ich habe das persönlich erlebt. Ich hoffe, und manchmal wünscht man das ja auch, dass ihr das auch erlebt habt. Das kann er machen. Unser Problem ist häufig, dass wir, wenn wir Gott dann bitten, dass wir ihm nicht nur sagen, was wir wollen, sondern wir bieten ihm auch an, wie wir es wollen, nämlich auf unsere bevorzugte Art und Weise. Und was ist unsere bevorzugte Art und Weise? Der einfachste, der bequemste Weg. Also, was würden wir ihm sagen, wenn wir verschuldet sind? Lieber Gott, ich brauche jetzt im Lotto mal einen ordentlichen Gewinn, dann ist alles wieder gut. Das kann sogar so sein, wenn wir spielen, dass Gott dem einen oder anderen etwas in diese Richtung Gutes tun kann. Aber normalerweise wachsen wir so nicht, niemand von uns. Gott wählt nicht den einfachsten Weg, sondern den besten Weg. Gott will dich nicht nur trösten, sondern er will ja unser Leben, unseren Charakter prägen. Wenn er dich heute aus den Schulden befreit und morgen beginnst du wieder einen neuen Haufen Schulden anzusammeln, dann hast du nichts dazugelernt. Und viele Menschen tun das so. Also sollen wir lernen, auf Gott zu hören. Und deswegen dauert es auch manchmal so lange, bis Gott unsere Gebete beantwortet, weil wir nicht zuhören können. Gott ist kein Automat, das wissen wir, kein Jackpot, wo ich sage, hier ist meine Bitte und dann ziehe ich den Hebel und alles ist wieder Paletti. Das wird nicht passieren. Viele der Männer und Frauen, das haben wir in der Lesung von Dennis Lieske gehört, viele der Männer und Frauen, die haben alle aus Glauben gehandelt. Der Hebräerbriefschreiber zählt sie alle auf und die ersten kommen ja wirklich gut weg, tolle Geschichten. Aber da sind auch die, die vermutlich auch alle gebetet haben, dass Gott ihnen Gutes tut. Und dann sind sie gefoltert, verspottet, elendig zu Tode gekommen, weil Gott andere Wege und Pläne hatte. Ein drittes: Gott hat auch bessere Absichten und ein klares Ziel. Gott will immer das Gute für unser Leben, ja sogar das Beste. Und er tut das mit solch einer großen Liebe, weil er ein größeres Ziel hat. Gott wird beispielsweise nie zulassen, dass deine Gebete seine Absicht mit deinem Leben beeinträchtigen. Ich will das nochmal sagen. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Er hat nie etwas ohne Absicht gemacht. Die ganze Schöpfung, dass wir leben können, das hat alles klare Absichten von Gott. Und Gott wird nicht zulassen, dass du durch dein Gebet dich in seine Absichten einmischst. Wenn du etwas betest, was seinem Zweck und Ziel nicht entspricht, dann wird er es dir einfach nicht geben. Ich rufe zu Gott, Psalm 57, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Gott ist nicht verpflichtet, irgendjemandem von uns zu erklären, warum er tut, was er tut. Er schuldet uns keine Erklärung. Er ist Gott. Es gibt einige Dinge in unserem Leben, die werden wir einfach nicht verstehen. Aber er sagt, ich habe ein Ziel, einen Zweck für dein Leben. Jetzt ist nicht alles, was in deinem Leben passiert, gut. Das wissen wir. Eine Menge schlechter Dinge passieren, weil wir schlechte Entscheidungen treffen. Und andere Leute schlechte Entscheidungen treffen, die uns dann irgendwie berühren. Aber Gott sagt, ich kann das alles auch benutzen. Ich kann sogar deine dummen Fehler dazu benutzen, meine Absichten durchzuführen. Allem, was Gott tut, lässt er in deinem Leben sogar schlechte Dinge geschehen und erreicht damit immer noch seine Ziele. Egal wie viele Probleme, egal wie viele unbeantwortete Gebete du hast, sie sind immer auch Teil seines Zieles. Selbst wenn du gerade harte Zeiten durchlebst, da heißt es in 1. Petrus 1, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm, Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Es geschehen viele Dinge, die wir nicht verstehen. Ich hatte jetzt vor kurzem gehört, dass mein Bruder, ein Jahr jünger als ich, dem ich sehr viel Zeit in den ersten Lebensjahren verbracht habe, an Krebs erkrankt ist, ein aggressiver Krebs, und er ist schon zweimal operiert. Und dann haben wir so miteinander telefoniert, er wohnt in Flensburg, haben wir miteinander telefoniert und er ist so, naja, ich würde sagen, wie unsere Familie das immer irgendwie als Christen so wiedergeben würde. Er sagt, entweder finden die Ärzte eine gute Lösung oder Gott tut ein Wunder oder ich bin schon vorher beim Herrn. Ja, nun gut, genau. Verstehen können wir vieles nicht. Was tut man, wenn man entmutigt ist, wenn Gott Nein gesagt hat? Mit dem Kopf gegen die Wand? Nein. Du machst dir bewusst und erinnerst dich daran, dass Gott ein höheres Ziel für dich hat. Paulus konnte schreiben an die Korinther, wie lächerlich gering ist doch alles Leiden, wenn man es mit dem Übermaß an Herrlichkeit vergleicht, das uns erwartet. Achtet darauf, dass ihr nicht auf das schaut, was sich in den Vordergrund drängt und uns Not und Schmerzen bereitet, sondern schaut auf das, was wir nicht sehen können. Was uns in dieser Welt zustößt, dauert immer nur eine bestimmte Zeit. Die Herrlichkeit, die uns dagegen erwartet, wird in Ewigkeit nicht enden. Ich fasse gerne zusammen und sage drei Dinge, die müssen wir in unserem Leben verstehen. Es gibt Situationen in unserem Leben, da wird Gott uns einfach nichts sagen, weil wir es nicht verstehen würden. Selbst wenn er uns alles erklären würde, wir würden es nicht verstehen. An solchen Stellen müssen wir einfach weiterleben, ohne es zu verstehen. Es gibt dann sicherlich auch Dinge, mit denen wir uns einfach abfinden müssen. Weil wir in einer zerbrochenen Welt leben. Egal wie intensiv du betest, Gott wird da nichts ändern. Manchmal müssen wir mit den Folgen der Zerstörung in dieser Welt für den Rest unseres Lebens auskommen. Also jemand verliert ein Bein und betet, dass Gott ihm wieder ein neues Bein schenkt, aber da wird nichts nachwachsen oder irgendwelche anderen Dinge. Und es gibt Dinge, für die wir gebetet haben, ohne dass Gott unser Gebet erhört hat, damit wir mit anderen Menschen mitleiden können. Also wenn ich an viele der Selbsthilfegruppen denke, die dann irgendwann entstanden sind, auch im säkularen Bereich, dann sind es Menschen, die haben mal ein großes Leid mit einer Krankheit oder ein Kind verloren oder was auch immer und haben gesagt, das möchte ich mit anderen Menschen teilen und haben sich zusammengetan und haben Gruppen gebildet, um anderen zu helfen. Das kann auch als Christ passieren, dass wir an irgendeinem Punkt mit anderen Menschen mitleiden und sie trösten können. Drei Punkte zum Abschluss. Was kann ich denn nun persönlich tun, wenn Gott Nein sagt? Und ich mache die Punkte wirklich kurz. Ich sehe schon, ihr leidet auch ein bisschen an der Hitze, richtig? Geht es noch? Dann ist gut. Ich möchte nur nicht, dass einer umfällt. Müssen wir dafür auch beten. Gründe, warum Gott Nein sagt. Das hatten wir. Bessere Perspektive, besserer Plan, bessere Absichten, ein klares Ziel. Jetzt die Frage, wenn sie kommt, wie kann ich persönlich auf ein Nein reagieren? Ich vertraue darauf, dass Gott alles aus Liebe und Güte tut. Also dieser Gedanke, dass Gott nichts, aber auch gar nichts lieblos macht. Wir machen vieles lieblos, ja? Wir bemühen uns zwar und sagen, ach, eigentlich möchte alles von meinem Herzen aus Liebe tun, aber das tun wir nicht. Gott tut nichts lieblos. Gott tut nichts Böses. Alles, was Gott tut, ist zu unserem Besten, weil er uns liebt. Im Psalm 25 heißt es, mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Das heißt, Gottes Wege sind nie gnadenlos. Wir dürfen uns darauf verlassen, schreibt Paulus, dass denen, die Gott lieben und die er in seine Nähe berufen hat, alles zum Guten dient, egal was in deinem Leben geschieht. Das ist das Erste. Das Zweite, es gibt auch Situationen, da dürfen wir beten wie Jesus in Gethsemane. Wisst ihr, wie Jesus in Gethsemane gebetet hat? Jesus war da im Garten voller Olivenbäume, sein Lieblingsort zum Gebet. Und dann weiß er, morgen muss ich leiden. Morgen werde ich gefoltert, ans Kreuz genagelt, angespuckt, ausgepeitscht. Das alles kommt auf mich zu und er möchte das nicht. Es war quälend für ihn, an diesem Tag zu beten. Und dann schreibt der Evangelist Markus, er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn wir in schwere Situationen kommen, dass wir zu Gott sagen, Gott, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte das jetzt nicht durchleiden. Ob es der Krebs ist oder eine Scheidung der Ehe oder der Tod oder was auch immer, dir ist doch alles möglich. Lass das doch an mir vorübergehen. Und doch, ich will, dass dein Wille geschieht. Und das ist das Dritte und Wichtige. Ich erwarte Gottes Gnade, damit ich seine Antwort ertragen kann. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder Gnade, um mit dem Schmerz umzugehen und in der Folge das Richtige zu tun, obwohl es so schmerzhaft ist. Paulus hatte trotz seiner regen Reisetätigkeit und seiner Aufgaben irgendwo im Körper einen schmerzhaften Dorn, ein lebenslanges Problem. Und er sagt dann, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun, schreibt Paulus, bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. So können wir reagieren, wenn es schwierig wird. Vielleicht seid ihr gerade in einer Phase, wo alles super läuft. Aber wenn Gott Nein sagt, obwohl wir ihn innigst gebeten haben, wenn wir Dinge nicht verstehen, dann vertraust du auf Gott. Er tut alles aus Liebe und Güte. Du darfst beten, lass das an mir vorübergehen. Und wenn es dann doch nicht so ist, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Jetzt gucke ich auf den Plan. Wir singen ein Lied. Ich traue auf dich.